Maria in ihrem Lobgesang erwähnt den Abraham. Auch in dem Lied gerade war von Abram die Rede. Und er steht auch im Mittelpunkt unseres Predigttextes heute. Genauer gesagt, er steht nicht, er sitzt. Er sitzt vor seinem Zelt unter den Bäumen des Haines Mamre, wie es in der Lutherbibel heißt. Da gab es Eichen- und Terebintenbäume. Und nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus aus dem 2. Jahrhundert soll dort sogar eine riesige uralte Terebinte gestanden haben, die angeblich aus den ersten Schöpfungstagen stammte. Und vielleicht hatte Abraham ja gerade unter diesem Riesenbaum sein Zelt aufgeschlagen. So saß er da, was man im Ruhestand ja schön machen kann, wenn man älter ist. Sitzt er so da, Mittagshitze, vielleicht ein kleines Schläfchen. Vielleicht hat der altgewordene Abraham auch ein wenig über sein Leben nachgedacht. So ein wenig zurückgewandert in die Vergangenheit, wo plötzlich diese seltsame Stimme Gottes kam und ihm gesagt hat, verlass dein Vaterland und geh in ein Land, das ich dir zeigen möchte. Nun, jetzt war er in diesem Land. Ein paar Grundstücke hat er auch erworben. Aber letztlich blieb er ein Fremder. Was genau sollte er hier? Er konnte ja nicht wissen, dass irgendwann viele, viele Jahre später unter Josua dieses Land dann wirklich seinen Nachkommen gehören würde. Aber für Abraham war das wahrscheinlich doch alles sehr rätselhaft. Gott hatte als zweites ihm auch seinen Segen versprochen. Und gesegnet war Abraham. Schafe, Ziegen, Rinder, das besaß er in Hülle und Fülle, sogar Gold und Silber. Gottes Segen zeigt er sich in unserem Wohlstand. Und als drittes hatte Gott ihm versprochen, dass er der Vater eines großen Volkes werden würde. Aber seine Frau Sarah war unfruchtbar, auch die Wechseljahre lagen hinter ihr. Ein Kind zu bekommen war nicht mehr möglich. Und wenn etwas unmöglich erscheint oder wenn Gott nicht eingreift oder das Schicksal nichts tut, dann muss halt der Mensch es richten. Sarah ergreift also die Initiative. Vielleicht, um nicht die Last tragen zu müssen, schuldig zu sein an der Demütigung der Kinderlosigkeit ihres Mannes, empfiehlt sie ihrem Mann, mit ihrer eigenen Magd Hagar ein Kind zu zeugen. Abraham war offensichtlich ein gehorsamer Ehemann, er hat's gemacht. Und es gelingt auch. Mit Hagar wird ein Kind gezeugt, Ismael wird es genannt, er gilt als Urvater des Volkes der Araber. Dass Hagar aber ein Kind bekam, entwertete die Sarah weiter und demütigte sie. Und sie überspielte dies offensichtlich immer wieder mit einem zynischen Lachen. So saß er also da, dieser Abram, unter seiner großen Terebinte wie unter einem Weihnachtsbaum und wartete, so wie wir in dieser Adventszeit oder in dieser Pandemiezeit oder in der Zeit der Klimaerwärmung warten wir, dass irgendwie eine Lösung kommt. Da begibt sich Folgendes. Ich lese aus 1. Mose 18 zunächst die ersten 5 Verse. Und der Herr erschien Abram im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Es kommen also 3 Männer, und Abram übt die damals übliche Gastfreundschaft. Wasser für die Füße, Brot für den Magen, eine kleine Rast, bevor es weitergeht. Es ist nichts Ungewöhnliches, was hier passiert. Aber sehr überraschend geht es weiter. Denn statt sich mit Brot und Wasser zu begnügen, startet Abraham sozusagen die große Weihnachtsbäckerei mit Teigkneten und Kuchenbacken. Ich lese die Verse 6 bis 8. Abram eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge 3 Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er selbst aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Ja, warum macht der Abraham das? Statt die übliche Gastfreundschaft zu üben, wird jetzt ein großes Festmenü aufgefahren. Man kann nur spekulieren, warum er das macht. Und ich möchte einmal spekulieren. Vielleicht zeigt sich in seinem Handeln auch seine Unsicherheit, die ich vorher versucht habe, ein wenig zu schildern. Diese Verheißungen, aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Vielleicht auch eine innere Leere. In der christlichen Seelsorge gibt es gelegentlich das Phänomen, dass da Christen sind, die in ihrem Leben unglaublich sozial engagiert sind. Ob sie in der Gemeinde mitmachen oder sogar einen sozialen Beruf ergreifen, konkrete Nächstenliebe üben und leben. Und sie tun es aus ihrem Glauben heraus. Aber nicht nur. Sondern manchmal kommen solche Leute in die Seelsorge und dann zeigt sich, oder in die Therapie, dass sie dieses Engagement eigentlich auch tun, um eine innere Leere zu überdecken. Die eigene mangelhafte Erfahrung von Liebe, die eigene innere Leere versucht man mit besonders viel Nächstenliebe und sozialem Engagement zu überdecken. Ein junger Mann hat mir mal gesagt, als ich in einer Krise mal erlebt habe, dass niemand für mich da war, da habe ich mir vorgenommen, das sollen andere nicht erleben. Ich will dazu beitragen, dass andere so etwas nicht erleben müssen. Und so hat er sich auch sehr engagiert. Aber meine Frage ist, sind die Wunden in seiner Seele nicht dann doch geblieben? Hätten sie nicht auch mal Zeit zur Heilung gebraucht? Ob das vielleicht auch ein Grund für Abraham war? Statt einfach ganz normal Gastfreundschaft zu üben, lieber eine Art weihnachtliches Festmenü aufzufahren, vielleicht um durch solch eine gute, freundliche Tat dem eigenen Leben mehr Wert zu geben, sich selber ein wenig weniger leer fühlen durch die Fülle dieses Mahles. Nach dem Mahl kommt es dann zu einem überraschenden Gespräch. Da sprachen die Männer zu Abraham: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Ja, hier berührt sich unser Text mit den Adventsgeschichten aus dem Lukasevangelium, dem 1. Kapitel. Zacharias und Elisabeth wird ein Sohn verheißen, obwohl sie biologisch schon zu alt dafür sind. Ihr Sohn wird dann einmal Johannes der Täufer genannt. Maria soll einen Sohn bekommen ohne einen Mann, was biologisch ebenfalls nicht möglich ist. Ihr Sohn wird dieser Jesus von Nazareth sein. Und so soll nun auch Sarah, obwohl auch biologisch unmöglich, noch mit Abraham ein Kind bekommen. Und auch dieses Wunder wird wahr. Ihr Sohn wird dann dieser Isaak sein, der Vater Jakobs, der später den Namen Israel bekommt, als Auftakt für das später entstehende erwählte Gottesvolk. Eine Wundergeschichte, wie wir sie immer wieder in der Bibel erleben. Aber eine Geschichte, wie sie in der Regel kinderlose Frauen gerade nicht erleben, sondern wo viele unter Schmerzen mit dieser Kinderlosigkeit leben müssen. Solche Wundergeschichten, die können auch wehtun. Was soll uns also dieser Text? Was will er uns mitgeben? Dieser Satz, Gott ist nichts unmöglich, ja. Er kann alles, aber er will doch auch immer wieder nicht. Das erleben wir doch auch immer wieder. Versuchen wir einen Schlüssel zu finden für diesen Text. Sehr seltsam ist ja auch der Name des Sohnes Isaak. Isaak heißt eigentlich übersetzt, er, sie oder es lacht. Sie lacht vielleicht. Der Name erinnert an das zynische Lachen der Sarah und an ihre Lüge. Aber es ist ja ein bisschen merkwürdig, wenn man seinen Sohn so nennt. Zur Erinnerung an eine Lüge der Mutter. Weiß nicht. Es gibt aber auch einige Forscher, die sind der Meinung, der Name Isaak ist eine Kurzform. So wie zum Beispiel der Name Micha. Der Name Micha ist ja auch ein Prophetenname im Alten Testament. Der heißt einfach nur, wer ist wie? Nennen Sie mal ein Kind, wer ist wie? Was soll das heißen? Nein, das ist eine Kurzform von Michael und das bedeutet, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Und so sagen manche, Isaak ist auch eine Kurzform von Yisrakel. Das bedeutet, Gott lacht. Und dieses Lachen Gottes ist dann kein zynisches Lachen, sondern ein freundliches, ein fröhliches Lachen. Und das ist dann auch ein schöner Name für einen Jungen. Gott lacht. Aber die Frage, worin gründet dieses Lachen? Was hat Gott denn zu lachen? Eigentlich doch nicht viel, wenn er auf diese Welt guckt, mit ihrer Gewalt und Rücksichtslosigkeit. Und was haben wir denn zu lachen? Oder bleibt es bei unserem zynischen Lachen, das ja manchmal die Weltwirklichkeit doch dem eher entspricht? Ich denke, den eigentlichen Schlüssel, den hat Paulus entdeckt in Römer 4, Vers 1, wo er gefragt hat, was hat Abraham eigentlich erlangt? Was hat Abraham gefunden? Und das ist eine Anspielung auf unseren Text, weil nämlich Abraham in unserem Text sagt, Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Ich denke, es geht hier um die Gnade Gottes und nicht in erster Linie um irgendein Wunder. Gott lacht und auch wir dürfen lachen, weil er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Diese Gnade ist es, die Maria zu ihrem großen Lobpreis führt, den wir vorhin gehört haben. Gnade. Dieses Wort kommt erstaunlich oft in der Bibel vor, an vielen Stellen. In 2. Mose 15 wird deutlich, dass die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ein Werk von Gottes Gnade war. Im Psalm 103 wird gesagt, was unserem Leben Wert verleiht, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist unsere Krone. Im Psalm 63 heißt es sogar, denn deine Gnade ist besser als Leben, weil eben ohne die Gnade unser Leben nur ein Windhauch ist über einige Jahrzehnte und das war's. Weil wir sonst verloren gehen, wenn wir diese Gnade nicht haben. In 2. Samuel 7 wird die Gnade Gottes dem David und seinem Nachfahren Salomo zugesprochen. Ein ewiges Königtum wird verheißen. Und aus dieser Dynastie sozusagen, aus dieser Linie stammt dann Jesus, der ein Nachfahre des David gewesen ist. Und hier verbindet sich auch Altes und Neues Testament. Dieses Geschichte, dass Sarah ein Kind bekommt, führt zu einem Volk, aus dessen Volk dieser Jesus stammt, der unser Retter ist. Auch das ist etwas, warum diese Geburt des Isaak, dieses Wunder an der Sarah für uns so wichtig ist. In Johannes 1 heißt es dann, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, Maria bringt sozusagen die Gnade Gottes in Person zur Welt. Und auch Paulus hat die Gnade, er ist eigentlich der am häufigsten von der Gnade spricht in der Bibel, der ja als junger Mann eigentlich der Meinung war, er hat gute Argumente dafür, dass dieser Jesus auf keinen Fall der Retter ist. Aber dann begegnet er völlig überraschend dem auferstandenen Jesus, den er definitiv für tot hielt. Und in 1. Korinther 15 bekennt er dann, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wohlgemerkt, er sagt nicht, durch Gottes Gnade habe ich irgendwas erkannt oder habe ich irgendwelche Fehler eingesehen, sondern durch Gottes Gnade bin ich überhaupt, was ich bin. Ohne die Gnade wäre ich sozusagen ein Nichts. Unser ganzes Sein, unsere ganze Existenz gründet in dieser Gnade, wie Gott sie uns in Jesus gezeigt hat. Aber in Krisen verlieren wir leicht den Glauben an diese Gnade. Bei Paulus war es selbst so, als er bei irgendeinem schweren Leiden, das er hatte, Gott gebeten hat, er möge ihn davon befreien und sein Gebet wird nicht erhört. Aber er erhält zumindest eine Antwort von Jesus. Meine Gnade genügt. Mehr brauchst du nicht. Und das gilt auch in der jetzigen Corona-Pandemie, wo auch viel gebetet haben, dass doch endlich vorbei ist. Stattdessen ist es schlimmer geworden. Aber auch dieser Satz gilt auch hier. Meine Gnade genügt. Über unseren Lebenssituationen steht das. Über unseren fröhlichen Zeiten und auch über unseren Sterbezimmern. Meine Gnade genügt. Weil unser Leben und unser Sein von der Gnade Gottes abhängt, daher dürfen wir auch in diesen wirklich düsteren Zeiten, die auch die Seele irgendwie vergiften wollen, dürfen wir trotzdem in 4 Tagen fröhlich Weihnachten feiern. Denn Weihnachten ist ja das Fest der Gnade. Paulus schreibt in 2. Korinther 8, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist Weihnachten. Diese Gnade finden wir bei Jesus Christus. Und wo finden wir Jesus? Jesus hat natürlich verschiedene Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Durch einen anderen Menschen, durch einen Einfall, den man plötzlich hat, durch ein Gefühl vielleicht auch sogar mal durch einen Traum. Aber in erster Linie begegnet uns Jesus in seinen Worten. Und dazu ein Erlebnis, was vor einigen Jahren ein Mann erlebte, der in der Zentralafrikanischen Republik lebt. Elvis Gwenekaan, ein überzeugter Atheist und Gottesleugner. Als junger Mann studiert er humanistische Philosophie. Aber dann wird seine Frau Christin. Aber er macht sich natürlich darüber lustig. Er sagt, wenn meine Frau von ihren Gebetstreffen nach Hause kam, verspottete ich sie und stellte ihr philosophische Fragen. Ich versuchte sie davon überzeugen, dass Gott nicht existiert und dass ihr Glaube nutzlos war. Und dies brachte sie immer wieder zum Weinen. Ähnlich also wie Sarah hat auch dieser Elvis nur ein zynisches Lachen für diesen seltsamen Glauben übrig, für diese Gottesbotschaft. Nach Ende seines Studiums will er eine Lehrerausbildung machen, aber ihm fehlt das nötige Geld. Also muss man Geldquellen erschließen. Und so bietet er sogar dem Pastor der örtlichen Kirchengemeinde Unterricht an, weil viele Leute können weder lesen noch schreiben. Also er will Leuten aus dem Ort oder aus der Gemeinde Lesen und Schreiben beibringen. Aber der Pastor, der ermutigt ihn, einen Übersetzungskurs zu besuchen. Denn er möchte, dass die Bibel in Gbeya, einem Dialekt, in Zentralafrikanischen Republik gibt es über 80 Sprachen und Dialekte, dass in diesem Dialekt, der auch Elvis Muttersprache ist, dass er die Bibel in diese Sprache übersetzt. Und dann muss dieser Elvis erleben, dass Gottes Wort halt nicht einfach nur tote Buchstaben auf irgendeinem Blatt Papier sind. Denn je mehr er sich mit diesen Worten der Bibel beschäftigt, desto mehr ergreifen sie ihn. Und er sagt dann später, je mehr ich in Gottes Wort eintauchte, umso mehr verstand ich die unglaubliche Liebe und Gnade, die er jedem von uns kostenlos gibt. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, warum Gott eine Beziehung zu mir haben möchte, doch Schritt für Schritt erkannte ich, dass Gott tatsächlich daran interessiert ist, mit mir zu kommunizieren. Heute kann ich sagen, dass die enge Freundschaft mit Gott etwas vom Wunderbarsten ist, das ich durch diese Arbeit kennengelernt habe. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn wir in diese Worte eintauchen, dann kann er uns begegnen. Und vielleicht liegt auch in der jetzigen Pandemiezeit, in diesem Lockdown, auch eine Chance, dass vielleicht nicht alle Weihnachtsfeiertage mit Verwandtentreffen verplant sind, sondern dass doch auch mal Zeit bleibt, in diese Worte einzutauchen. Und dass man dann auch ein bisschen dranbleibt. Manchmal merke ich auch, wenn ich die Bibel lese und lese ich und lese ich, ach ja, habe ich auch irgendwie schon mal gelesen. So als Pfarrer und Theologe hat man ja manches schon mal gelesen. Ja. Aber das, die Kunst ist dann, und das merke ich auch immer wieder bei Predigtvorbereitung, deswegen dürfen Sie ruhig auch neidisch auf mich sein, dass ich einen Beruf habe, wo ich immer wieder in Bibeltexte eintauchen darf. Manchmal ist es so, ich lese so einen Bibeltext, ach, das ist schon irgendwie immer das gleiche Thema. Und dann taucht man da ein und plötzlich kommen, öffnen sich da so kleine Edelsteine, tauchen da plötzlich auf. Und vielleicht kann dieses Weihnachtsfest, ja, vielleicht ist da doch ein wenig mehr Stille da, um so etwas zu tun. Und ja, dass wir in diese Worte eintauchen, denn das ist ja auch die Weihnachtsbotschaft, das Wort ward Fleisch. Amen. Seht die gute Zeit.